Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Er gilt als einer der großen Universalgelehrten des 19. Jahrhunderts. Franz Boas, der deutschstämmige US-Amerikaner, legte als Anthropologe den Grundstein für das Fach Ethnologie. Seine These: Jede Kultur hat ihre eigene Geschichte und Entwicklung und ist nur aus sich selbst heraus zu verstehen. Das galt im 19. Jahrhundert als revolutionär, war doch unbestritten, dass die weiße Kultur allen anderen Kulturen überlegen war. Folgerichtig trat Boas gegen Rassismus ein und positionierte sich später gegen die Nazi-Diktatur und ihre Lehre vom Herrenmenschen. Über die Lehren des Universalgelehrten wird bis heute durchaus gestritten, hat nun Charles King ein Buch geschrieben. Michael Stang hat es gelesen und recherchiert, was das Erbe Boas für die Ethnologie heute bedeutet.
Dieses Buch erzählt von Frauen und Männern, die sich an vorderster Front des größten moralischen Kampfes unserer Zeit sahen. Dem Kampf zu beweisen, dass allen Differenzen von Hautfarbe, Geschlecht, Fähigkeiten oder Gebräuchen zum Trotz die Menschheit etwas Unteilbares ist.
Charles Kings Buch »Schule der Rebellen, wie ein Kreis verwegener Anthropologen Race, Sex und Gender erfand« ist keine wissenschaftshistorische Abhandlung über das Wirken Franz Boas, wie sie im deutschen Sprachgebrauch üblich wäre, sondern eine amerikanische Monographie. Kernpunkt ist eine Schule, die sich wie eine Familiengeschichte liest, sagt Karl-Heinz Kohl, emeritierter Professor für Ethnologie der Universität Frankfurt am Main.
Eine durchaus angemessene Form der Darstellung, finde ich, denn gerade im Boas-Kreis haben die persönlichen Beziehungen zwischen ihm und seinen Schülern und vor allem seinen Schülerinnen eine ganz zentrale Rolle gespielt.
Überraschend sei vor allem, wie ausgeprägt gegen Ende des 19. Jahrhunderts die rassistischen Tendenzen im amerikanischen Wissenschaftsbetrieb waren. In 3 von 4 Universitäten der USA wurden damals Kurse in Eugenik angeboten, jene Ideologie, die sich später die Nazis in Deutschland zu eigen gemacht haben. Gerade in diesem Kontext kommt Franz Boas wirklich als Rebell daher. Über den Charles King, Professor für internationale Politik an der Georgetown University, ein umfassendes Buch geschrieben hat. Im vergangenen Dezember sprach King darüber im Rahmen einer Vortragsreihe in der Library of Congress.
If you want to be a moral human being. Wenn du ein moralischer Mensch sein willst, sagte Boas, darf man eines nicht vergessen. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass unsere eigenen Moralvorstellungen hier und jetzt universell sind. Wenn wir unser eigenes Verhalten wirklich sehr genau betrachten, werden wir ebenso die Barbarei und Wildheit finden, die wir bei anderen so leicht erkennen.
Dieser Vorstoß kam damals gar nicht gut an, weder in der Wissenschaft noch in der Gesellschaft oder gar Politik.
Franz Boas wurde vom FBI als wahrscheinlicher Kommunist unter die Lupe genommen. Wissenschaftlich oder philosophisch wurden die Ideen, die Boas und seine Schüler vorbrachten, als unglaublich radikal und revolutionär angesehen, gar als verrückt. Und zwar in der Art: Was meinst du damit, dass dies nicht das größte Land ist, das die Welt jemals gesehen hat? Also, wie können sie wagen, vorzugeben, dass das, was wir als Zivilisation kennen, möglicherweise nicht so zivilisiert ist, wie wir denken?
Franz Boas wurde 1858 in Minden geboren und studierte zunächst Mathematik, Physik und Geographie an der Universität Heidelberg, bevor er an die Universität Bonn wechselte. Die nüchterne Naturwissenschaft mit ihren eindeutigen Fakten, die nicht von Interpretationen abhängig sind, bildete die Grundlage für sein späteres Wirken als Ethnologe. Mit 25 Jahren brach Boas zu seiner ersten wichtigen Expedition auf, die ihn im Rahmen des ersten internationalen Polarjahres zu den Inuit nach Kanada zur Baffininsel brachte. Dort entwickelte er die Grundlagen der ethnologischen Feldforschung, die heute noch Bestandteil der Lehre angehender Ethnologinnen und Ethnologen ist, zum Beispiel, dass jede Gesellschaft nur aus sich selbst heraus zu verstehen ist und moralische Wertungen daher fehl am Platz sind.
Stärker als zu seiner Zeit jeder andere begriff Boas, dass die tiefsten Vorurteile der ihn umgebenden Gesellschaft nicht auf moralischen Argumenten beruhten, sondern auf angeblich wissenschaftlichen. Entrechtete Afroamerikaner waren vorgeblich intellektuell tieferstehend, weil die neueste Forschung dies besagte. Frauen konnten keine einflussreichen Positionen bekleiden, weil ihre Schwächen und Eigenheiten klar bewiesen schienen.
Dieser Widerspruch, was angeblich biologisch vorgegeben ist und dem, was er bei seinen Feldforschungen beobachtete und bei späteren theoretischen Werken herausarbeitete, wird einer der Antriebe für seine Arbeit sein, sagt Ethnologe Karl-Heinz Kohl.
Er erscheint in dem Buch als ein ganz großartiger Aufklärer, der vor allem eben auch seine Gegner, die eugenische, rassistische Gegenaufklärung, mit ihren eigenen Waffen zu schlagen versteht.
Aber es ist nicht nur Boas allein, der 1886 in die USA übergesiedelt ist und später eine Professur an der Columbia University in New York erhielt, sondern es sind vor allem seine Schülerinnen, die den Boden für eine kulturelle Debatte bereiten, die auch im Jahr 2020 noch immer nicht abgeschlossen ist.
Vor einem Jahrhundert begann diese Gruppe von Außenseitern in Dschungelwäldern und auf Eisschollen, in Pueblos und auf Vorstadtterrassen eine atemberaubende Wahrheit zu entdecken, die heute noch unser öffentliches und privates Leben formt. Sie entdeckten, dass unsere Verhaltensweisen uns nicht formen. Es verhält sich genau andersherum.
Vor allem Margaret Mead, Ruth Benedict und die bis zu diesem Buch wenig beachtete Zora Neale Hurston stoßen bei ihren Feldforschungen immer wieder auf ähnliche Widersprüche wie einst ihr Lehrer in Kanada. Egal wo sie waren, sie empfanden sich als Fremdkörper, so Charles King.
And so they knew intimately.
Und so wussten sie genau, wie es war, irgendwo nicht hineinzupassen. Und sie alle haben irgendwann genau die gleiche Erkenntnis gemacht, die Boas auf Baffin Island hatte, dass entweder etwas mit ihnen nicht stimmt, dass man nicht in diese Zeit und in diesen Ort passt, also im Wesentlichen etwas an einem Selbstdefekt ist. Und in diesem kleinen Keim einer Einsicht steckt eine ganze Sozialtheorie, die aus der Lebenserfahrung stammt. Und das kann man in ihren Schriften sehen, auch in ihrem gegenseitigen Briefwechsel.
Der daraus entstehende Kulturrelativismus bricht sich in den Universitäten Bahn. Einerseits wird er angefeindet, andererseits zeigt er Lösungen auf. Er möchte Gesellschaften aus sich selbst heraus verstanden wissen. Eine solche Perspektive, Kulturen und Gesellschaften von innen heraus zu begreifen, muss zwangsläufig zu einer Kritik allgemeingültiger Annahmen führen. Doch Applaus gab es seinerzeit wenig für diese Erkenntnis. Vielmehr wurde diese Gegenposition zum soziologischen Universalismus selbst Zielscheibe diverser Anfeindungen. Bis heute.
Man wirft ja heute dem Kulturrelativismus vor, dass er sowas darstellt wie eine Neuauflage des Rassismus. Nur, dass dort, wo man früher von Rasse sprach, nun der Begriff der Kultur steht.
Karl-Heinz Kohl verfolgt diese Debatten seit Jahrzehnten. Für ihn als Ethnologen ist der Vorwurf, der Kulturrelativismus sei rassistisch, totaler Unsinn.
Aber Problem besteht darin, dass einerseits dem Kulturrelativismus in dieser Form vorgeworfen wird, er wäre vorurteilsbeladen rassistisch, aber diejenigen, die sich rassistisch diffamiert fühlen, selbst wiederum die Position des Kulturrelativismus übernehmen, wenn es um ihr Selbstverständnis geht, wenn es um ihr Selbstbild geht.
Boas hat das schon früh erkannt.
Es gibt keine Evolution der moralischen Ideen, schrieb Boas kurz und bündig im Jahr 1928. Das Einzige, was sich verändert, sind die Menschen, die man nach unserer Überzeugung als vollwertige, zielgerichtete und würdevolle menschliche Wesen behandeln sollte.
Und weiter heißt es in den Schlussfolgerungen des Buches von Charles King, Die Schule der Rebellen:
Die hartnäckigsten Vorurteile sind die bequemen, die ganz in der Nähe verborgen sind. Die Welt so zu sehen, wie sie ist, erfordert eine gewisse Distanz, einen Blick von oben. Die Grenzen der eigenen Kultur zu erkennen, auch wenn sie den Anspruch erhebt, kulturlos und global zu sein, das sind Fähigkeiten, die im Laufe des Lebens ausgebaut werden.
Kritiker gibt es weiterhin. Psychologe Steven Pinker etwa kann mit der Idee, dass ein Kind eine Tabula rasa ist und Normen wie Werte der jeweiligen Kultur sich darin frei entfalten, wenig anfangen. Ihm zufolge gibt es einfach bestimmte biologische Voraussetzungen, wie zum Beispiel das Sprachvermögen, die überhaupt erst die Voraussetzung dafür sind, dass Kultur entstehen kann. Diese Widersprüche, vor allem was die Extrempositionen betrifft, lassen sich nicht final aufklären. Boas Positionen müssen in der damaligen Zeit betrachtet werden. Damit ist der Kulturrelativismus als Schulrichtung auch als abgeschlossen zu betrachten, zumal das, was damals eine Voraussetzung war, nämlich die Existenz von vielen relativ isolierten Kulturen, die sich für sich entwickeln konnten, heute nicht mehr gegeben ist, vor allem durch die Globalisierung. Das schmälert Franz Boas Erbe und jene seiner Schülerinnen Karl-Heinz Kohl zufolge aber keineswegs. Im Gegenteil, Franz Boas imponiert ihm noch heute.
Großes persönliches Vorbild, ein unglaubliches Engagement, das Boas vorgelegt hat. Auch etwas anderes muss man noch hervorheben. Er war der erste Ethnologe, der auch Frauen systematisch gefördert hat. Also vor Margaret Mead, vor Ruth Benedict, da gab es kaum Frauen, die ins Feld gegangen sind. Dadurch ist der Ethnologie eigentlich auch immer die eine Hälfte der Welt verloren gegangen, nämlich die Welt der Frauen, die in vielen Gesellschaften noch mehr oder weniger streng separiert ist von der der Männer.
Michael Stang über den Universalgelehrten Franz Boas und die Aktualität seiner Lehren.